Ein komischer Titel für eine Predigt, oder? Was ist ein Passepartout? Ich habe mal zwei mitgebracht. Ein Passepartout ist ein Bilderrahmen oder ein Bildausschnitt. Das Passepartout soll uns heute eine Metapher sein, ein Sinnbild für unseren Blick auf das Leben oder auf Gott, je nachdem. Wir alle sehen unser Leben wie durch ein Passepartout. Situationsbezogen, ausschnittsweise. Niemand von uns sieht alles, immer nur ein bisschen. Unsere Sicht auf das Leben und unsere Sicht auf Gott kann mal klein sein oder größer. Je nachdem. Wir tun uns meistens ein bisschen schwer, wenn es darum geht, den Blick von klein auf groß zu stellen. Die Horizonterweiterung ist nicht immer unsere Sache. Unsere religiösen Ansichten, unsere Erkenntnisse über Gott, die sind weitgehend festgelegt. Da sind wir wenig flexibel. Unsere Erfahrungen prägen uns. Und deshalb ist es manchmal wichtig, dass wir einen Perspektivwechsel vornehmen. Also irgendwie eine andere Sicht, einen anderen Blickwinkel einnehmen. Und darum soll es heute gehen. Heute soll es um Ansichten, Einsichten und Aussichten auf unser Leben und auf Gott gehen. Und dazu möchte ich euch ein junges Mädchen vorstellen. Das ist nicht Lena, sondern es ist ein anderes Mädchen, was mich sehr beeindruckt hat. Wir werden in ihr Leben schauen. Und es ist ein Leben, das geprägt ist von Schmerz und Leid. Aber auch ein Leben, in das Gott wunderbar gnädig eingegriffen hat. Und zwar so gnädig, dass wir alle heute Morgen davon profitieren. Ja, jeder Mensch auf dieser Welt. So gnädig hat Gott in dieses Leben eingegriffen. Ihr Name ist Lea. Sie lebte vor ungefähr 3500 Jahren in Haran, das ist im Vorderen Orient. Und es hatte sich zu dieser Zeit Folgendes zugetragen. Nachdem Jakob seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht betrogen hatte, floh er nämlich zu seinem Onkel Laban nach Haran. Und dort blieb er ungefähr 20 Jahre. 20 Jahre lebte er dort bei seinem Onkel. Und als er dort ankam, nach kurzer Begrüßung, da dachte sich der Laban, Mensch, den kann ich auch in meinem Betrieb anstellen. Und deshalb machte er ihn einen Vorschlag. Und die beiden machten einen seltsamen Deal. Und das wird uns Lena jetzt einmal vorlesen.
Ja, ich lese aus 1. Mose 29, die Verse 15 bis 35. Eines Tages sagte Laban zu Jakob, du sollst nicht umsonst für mich arbeiten, nur weil du mein Verwandter bist. Was willst du als Lohn haben? Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war ausnehmend schön. Jakob liebte Rahel und so sagte er, gib mir Rahel, deine jüngere Tochter, zur Frau. Ich will dafür 7 Jahre bei dir arbeiten. Laban sagte, ich gebe sie lieber dir als einem Fremden. Bleib also die Zeit bei mir. Jakob arbeitete bei Laban 7 Jahre für Rahel. Und weil er sie so sehr liebte, kamen ihm die Jahre wie Tage vor. Danach sagte er zu Laban, die Zeit ist um. Gib mir jetzt die Frau, um die ich gearbeitet habe. Ich will mit ihr Hochzeit halten. Laban lud alle Leute im Ort zur Hochzeitsfeier ein. Aber am Abend führte er nicht Rahel, sondern Lea ins Brautgemach und Jakob schlief mit ihr. Als Dienerin gab Laban ihr seine Sklavin Silpa. Am Morgen sah Jakob, dass es gar nicht Rahel, sondern Lea war. Da stellte er Laban zur Rede. Warum hast du mir das angetan? Ich habe doch um Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen? Es ist bei uns nicht Sitte, erwiderte Laban, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Verbringe jetzt mit Lea die Hochzeitswoche, dann geben wir dir Rahel noch dazu. Du wirst dann um sie noch einmal 7 Jahre arbeiten. Jakob ging darauf ein. Nachdem die Woche vorüber war, gab Laban ihm auch Rahel zur Frau. Als Dienerin gab er Rahel seine Sklavin Bilha. Jakob schlief auch mit Rahel und er hatte sie lieber als Lea. Er blieb noch einmal 7 Jahre lang bei Laban und arbeitete für ihn. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Deshalb schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Als Lea ihren ersten Sohn geboren hatte, sagte sie, der Herr hat meinen Kummer gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben. Deshalb nannte sie das Kind Ruben. Danach wurde sie wieder schwanger und gebar einen zweiten Sohn. Sie sagte, der Herr hat mir auch noch diesen gegeben, weil er gehört hat, dass mein Mann mich zurückgesetzt hat. So nannte sie ihn Simeon. Wieder wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Jetzt habe ich meinem Mann 3 Söhne geboren, sagte sie. Nun wird er vielleicht doch an mir hängen. Deshalb nannte sie ihn Levi. Als sie schließlich ihren 4. Sohn zur Welt brachte, sagte sie, jetzt will ich dem Herrn danken und nannte ihn Judah. Dann bekam sie lange Zeit keine Kinder mehr.
Ja, vielen Dank, Lena. Lea war ungefähr so alt wie Lena. 16, 17 Jahre alt, älter nicht. Sie war jung und sie hatte ganz sicher Pläne für ihr Leben. Ganz sicher. Doch an ihr wird ein Verbrechen verübt. Ein Verbrechen, das Lea das ganze Leben über begleiten wird. Wer war diese Lea überhaupt? Wir wissen nicht viel von ihr. Wir hören aber, Laban aber hatte 2 Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Leas Augen waren sanft oder glanzlos. Rahel aber war schön von Gestalt und von Angesicht. Lea hatte sanfte oder glanzlose Augen. Was will uns der Autor damit sagen? Früher dachte ich immer, sie hätte irgendwie einen Augenschaden gehabt oder sowas. Aber dann wurde mir klar, die Augen sind die Fenster der Seele. Das hebräische Wort, was hier für sanft oder glanzlos übersetzt wird, kann auch heißen zart, schmeichelnd, verzärtelt, schwach oder furchtsam. Der Autor dieses Berichtes beschreibt uns Leas Seele. Lea, die Verletzliche. Lea, die Sensible. Lea, die Schüchterne. Das war Lea. Lea war keine dominante Frau. Sie teilt und steht für das Leben vieler schüchterner Menschen. Sie stand immer im Schatten ihrer Schwester. Ja, Rahel, die war schön. Aber Lea? Lea wurde immer übersehen. Lea, die Unsichtbare. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen. Ein junges Mädchen, schüchtern. Sie konnte sich eben nicht so gut verkaufen wie ihre Schwester. Im damaligen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext war es aber enorm wichtig, früh zu heiraten und männliche Kinder zu gebären. Das war extrem wichtig. Hört sich für uns heute fremd an. Aber wenn wir Leas Geschichte in unsere Zeit übertragen, dann wird Leas Geschichte zu unserer Geschichte. Lea hatte niemanden und keiner wollte sie. Das war der pure Stress für dieses junge Mädchen, der pure Stress. Es stand viel auf dem Spiel. Überraschenderweise wurde sie dann doch verheiratet, zwangsverheiratet. Es kommt zu einer ganz seltsamen Hochzeit. Das ganze Dorf ist eingeladen, aber offensichtlich weiß niemand, wer da heiratet. In allen Kulturen der Welt, in allen Kulturen der Welt, steht doch bei einer Hochzeit die Braut und der Bräutigam im Mittelpunkt, oder? So kennen wir das. Da offensichtlich nicht. Denn in der Nacht führte Laban nicht Rahel in das Brautgemach, sondern Lea. Und auch da spielte sich Seltsames ab. Warum erkannte Jakob Lea nicht? Ich meine, im Text haben wir es doch gehört. Es hieß doch, er liebte Rahel so sehr. Ich meine, da sagt man sich doch mal was Nettes, irgendwie was Zärtliches. Auch in der Hochzeitsnacht, da sagt man doch mal wenigstens Hallo oder irgendwas. Oder? Irgendwas sagt man doch. Ey, die beiden nicht. Die beiden nicht. Sonst hätte er sie doch an der Stimme erkannt. Wenigstens an der Stimme. Nee, die beiden nicht. Komisch. Oder war Jakob so betrunken, dass er seine Braut nicht erkannte? Ernsthaft? Ein Mann, der 7 Jahre lang schwer arbeitet, dem nichts mühevoll genug war, der keine Kälte, keine Hitze, keinen Gestank, keinen Dreck verabscheute, nur um diese eine Frau zu heiraten. Und dann kommt dieser Tag und das Beste, was ihm einfällt, ist, er betrinkt sich. Das soll ich glauben. Seltsam, seltsam. Irgendwie funktioniert die Geschichte nicht. Niemand schläft aus Versehen mit der falschen Frau. Das klappt nicht. Das hat irgendwie den Beigeschmack von dem, was wir von Jakob kennen. So typisch betrügerische Jakob-Geschichte. Wir haben das schon erlebt, als es um das Erstgeburtsrecht ging. Da hat er seinen Vater auch betrogen. 2 Männer machen einen Deal und verheizen ein junges Mädchen. Das ist die Geschichte. Darum geht es. Lea wird zwangsverheiratet. Und das wird ihr ganzes Leben beeinflussen und darunter wird sie leiden. Was sich in dieser Zwangsehe abspielt, ist wie ein Albtraum. Wir wissen nicht, was sie empfunden hat, die Lea, aber wir hören ihren Schmerz zwischen den Zeilen. Am Morgen sah Jakob, dass es gar nicht Rahel war, sondern Lea. Stellt euch das mal vor, welch eine Enttäuschung. Da hat dieses junge Mädchen in dieser Nacht das Intimste gegeben, was sie hatte. Und am Morgen wird sie weggestoßen. Das ist demütigend. Das tut richtig weh. Wie geht ein Mensch mit so einer Demütigung um? Und wie kann das heilen? Und das hört nicht auf. Jakob schläft jetzt eine Woche mit diesem Mädchen und dann wird sie ausgetauscht. Brutal ausgetauscht gegen Rahel. Und dann hört es auch nicht auf. Dann steht da, Jakob schlief auch mit Rahel und er hatte sie lieber als Lea. Und das spürt sie. Das spürt sie mit jeder Faser ihres Seins. Und ich sehe eine junge Frau vor mir, völlig verzweifelt. Eine Frau, die unvermittelt in einen harten Konkurrenzkampf gestoßen wird. Lea gegen Rahel. Ein harter Kampf. Für Lea stand eine ganze Menge auf dem Spiel. Sie brauchte Jakobs Zuwendung, seinen Respekt und seine Anerkennung. Ihre soziale Akzeptanz stand auf dem Spiel. Ohne Jakobs Anerkennung und seine erkennbare Zuwendung hätte sich das gesamte Dorf gegen sie gestellt. Selbst die Sklaven hätten sie nicht anerkannt. Sie wäre ein Niemand gewesen, sozial ausgegrenzt. Das wäre passiert. Es geht uns heute aber auch gar nicht anders. Wir alle brauchen und ringen um Respekt und Anerkennung, jeder von uns. Und dafür investieren wir viel, sehr viel. Es geht um Status und Statussymbole. Wir wollen gut dastehen. Überleg mal, auf wessen und welche Kritik reagieren wir sensibel? Auf welche und wessen Kritik reagierst du sensibel? Das ist der Punkt. Da spielt sich eine psychodynamische Mechanik ab und die funktioniert heute wie damals. Damals hatte man Lea Folgendes erklärt. Lea, pass auf. Es kommt darauf an, dass du schnell heiratest und Jungs zur Welt bringst. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du nichts anderes als Humanschrott. Hast du das verstanden? Also beiß die Zähne zusammen und schlaf mit Jakob. Heute erzählt uns Beispiel Apple. Hast du kein iPhone, dann hast du kein iPhone. Hast du das neue iPhone 10 nicht, dann bist du ein Niemand. Also beiß die Zähne zusammen und her mit den 1000 Euro. Bei der Einführung des iPhones 10 haben die Analysten zu Beginn gesagt, das wird ein Flop. Und Apple hat gesagt, das wollen wir mal sehen. Das Handy ist viel zu teuer. Schauen wir mal. Was haben die gemacht? Die haben uns in die Birne gepflanzt, wenn du dieses iPhone nicht hast, dann bist du nichts. Sie haben diese Marke emotional aufgeladen und es funktioniert. Apple hat noch nie so viel verdient an so einem Handy wie mit dem iPhone 10, obwohl es völlig überteuert ist. Das ist die Mechanik, die da funktioniert. Und sie funktioniert. Es klappt. Immer wieder. Warum? Weil niemand von uns ein Niemand sein will bei den Menschen, die er schätzt. Niemand will ein Niemand sein. Doch jetzt meldet sich Gott in die Situation von Lea hinein. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Deshalb schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Gott sieht Lea. Welch eine Hoffnung. Gott sieht und schaut nicht weg. Das ist Gott. Gott sieht in dein Leben, in mein Leben und endlich greift er ein. Nun wird sicherlich alles gut, denken wir. Wie ist der Plan? Gott sieht. Gott schenkt Kinder. Die Liebe kommt. Happy End ist da. Wenn wir erstmal Kinder haben, dann wird Jakob mich lieben. Das klingt irgendwie logisch. Das ist unsere Wenn-Dann-Erfolgslogik. Wenn das und das eintritt in meinem Leben, dann wird das und das passieren. Und dann bin ich gut raus. So funktionieren wir fast alle. So machen wir das. Früher und so machen wir das heute. Das schaffen wir, ihr erinnert euch. Und wir werden super nervös, wenn sich unsere Vorstellungen und unsere Ziele nicht mit unseren Lebensumständen decken. Und wenn das passiert, haben wir genau zwei Reaktionsmuster. Alle. Wir verschweigen oder verbergen, oder wir fangen an, selbst irgendetwas zu reparieren. Das sind die beiden Muster, die immer wieder greifen. In beiden Fällen blenden wir aber das Negative aus. Es darf nicht sein. Und der Antrieb ist unsere Scham. Es darf nicht sein, wenn die Kinder sich anders entwickeln als gedacht. Es darf nicht sein, dass eine Ehe kaputt geht. Es darf nicht sein, dass man den Job verliert. Es darf nicht sein, dass Süchte auftreten oder dass ein Fehltritt passiert. Das darf nicht sein. Und so war das auch bei Lea. Deshalb das erste Kind. Ruben wird geboren. Als Lea ihren ersten Sohn geboren hatte, sagte sie, der Herr hat meinen Kummer gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Deshalb nannte sie das Kind Ruben. Seht ein Sohn. In der Luther-Übersetzung wird Kummer mit Elend übersetzt. Mit Elend. Wenn Beziehungen zu einem Elend werden, dann wissen wir, wie schlimm es darum steht. Die Ehe mit Jakob war ein Elend. Kein Wunder. Sie erlebte auch jeden Tag Zurücksetzung. Rahel wurde immer ihr vorgezogen. Ja, sicher. Jakob schlief auch mit ihr, Lea. Aber sie spürte, das war keine Liebe. Das war reine Pflichterfüllung. Deshalb lag alle Hoffnung für Rahel auf Ruben. Auf ihn setzte sie jetzt. Das war ihr Investment. Das musste jetzt ziehen. Aber es passierte nichts. Gut, zweiter Versuch. Zweiter Versuch, das ist für uns so typisch, oder? Lieber basteln wir und laborieren an dem herum, statt der Wirklichkeit ins Auge zu schauen. Der Autor dieses Berichts beschreibt uns den typischen Verneinungsprozess. Wir machen einfach weiter so. Hat es nicht beim ersten Mal geklappt, dann vielleicht beim zweiten Mal. Denn danach wurde sie wieder schwanger und gebar ihr einen zweiten Sohn. Sie sagte, der Herr hat mir auch diesen gegeben, weil er gehört hat, dass mein Mann mich zurückgesetzt hat. So nannte sie ihn Simeon. Der Herr hat gehört. Wieder passiert nichts. Okay, dann machen wir es nochmal. Wieder wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Jetzt habe ich meinem Mann drei Söhne geboren, sagte sie. Nun wird er vielleicht doch an mir hängen. Deshalb nannte sie ihn Levi, die Zuwendung. Lea sehnt sich nach Jakobs Zuwendung. Sie sehnt sich danach so sehr. Doch sie wird immer wieder enttäuscht. Die Namen ihrer Kinder sind Schreie ihrer Verzweiflung. Es sind ungehörte Botschaften an Jakob. Sehen wir mal, wie es weitergeht. Als sie schließlich ihren vierten Sohn zur Welt brachte, sagte sie, jetzt will ich dem Herrn danken, und nannte ihn Juda, das heißt Lobpreis. Hoppla, was ist denn hier passiert? Warum der Lobpreis? Mit einem Mal Lobpreis. Was ist passiert? Vor uns steht eine völlig veränderte Frau, obwohl sich ihre Lebensumstände überhaupt nicht verändert haben. Also was ist passiert? War ihr plötzlich alles egal mit Jakob? Nein, das war es nicht. Dafür stand zu viel auf dem Spiel. Lea ist offensichtlich vier lebensverändernde Schritte gegangen. Erstens, Versöhnung. Versöhne dich mit deinen Lebensumständen. Im ersten Schritt geht es darum, die eigenen Lebensumstände zu akzeptieren, so wie sie sind und nicht, wie ich sie gerne hätte. Offensichtlich ist hier klar geworden, dass Jakob sie nie lieben wird und Rahel immer vorziehen wird. In einem Konflikt, der sich daran anschließt, wird sie später sagen, reicht es nicht, dass du mir meinen Mann weggenommen hast. Diesen Zustand kann Lea nicht ändern. Und interessanterweise wird Gott diesen Zustand auch nicht ändern. Weder Lea noch Gott ändern diesen Zustand. Aber hatten wir da nicht die Hoffnung, dass Gott eingreift? Wir hatten doch erst kürzlich gelesen, der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Deshalb schenkte er ihr Kinder. Das war doch unsere Hoffnung, dass irgendetwas passiert. Aber es passierte gar nichts, zumindest bei den ersten dreien. Aber was ist danach passiert? Haben wir einen Satz falsch interpretiert? Ja, haben wir. Zurück. Was sah Gott denn überhaupt? Gott sah, dass Jakob Lea nicht liebte und sie niemals lieben wird. Das sah Gott. Wir haben diesen Satz aus unserer Wenn-Dann-Erfolgslogik betrachtet. Und wir folgerten, dass wenn die Kinder kommen, dann kommt auch die Liebe. Wenn Kinder, dann Liebe. Aber das ist nicht Gottes Plan. Und manchmal arbeitet er nicht so. Das sind unsere Pläne. Das war Leas Plan. Solange wir nicht den ersten Schritt gehen und unsere Lebensumstände rational und emotional akzeptieren, solange wir uns nicht mit der Wirklichkeit versöhnen, werden wir keine Veränderung erleben. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 2. Korinther 5, Vers 19. Gott versöhnte sich mit der Welt. Wie ist das eigentlich mit uns? Wie ist es eigentlich mit uns beiden? Mit dir und mir? Haben wir uns mit der Welt, mit unserer persönlichen Umwelt versöhnt? Versöhnt mit unseren Schwächen? Versöhnt mit unseren Fehlern? Mit dem eigenen Versagen, den Niederlagen in unserem Leben, unserem Scheitern? Haben wir uns versöhnt? Versöhnt mit den täglichen Defiziten, haben wir uns versöhnt. Zweitens, Aufbruch. Brich aus dem Kreislauf der Opferrolle. Lea hatte klare Vorstellungen von ihrer Ehe. Sie hatte Wünsche und Träume für ihr Leben. Und das haben wir auch. Jeder von uns hat klare Vorstellungen von seinem Leben. Wünsche für seine Ehe. Wünsche für die Kinder, Vorstellungen, wie der Beruf laufen soll, die Karriere, unsere Freundschaften, die Gemeinde. Das ist ein großer Lebensinhalt von uns. Da haben wir doch klare Vorstellungen. Und wenn unsere Vorstellungen nicht in Erfüllung gehen, dann können wir entweder in Selbstmitleid verfallen oder zur Tagesordnung mit der Parole übergehen, weiter so. Ihr kennt das. Wir können aber auch einen Schlussstrich ziehen unter unseren Vorstellungen und falschen Wünschen. Es geht darum, falsche Vorstellungen loszulassen. Und erst wenn wir diese falschen Vorstellungen loslassen, dann wird etwas Neues geschehen. Drittens, Perspektivwechsel. Nimm eine neue Perspektive ein. Ob wir uns an unseren Lebensumständen aufreiben oder nicht, das hängt maßgeblich davon ab, welche Einstellung wir dazu haben. Denn wir scheitern nicht an unseren Lebensumständen. Wir scheitern an den Einstellungen unserer Lebensumstände. Das ist das Problem. Niemand scheitert an den Lebensumständen, sondern es passiert in unserem Kopf. Die Einstellung zu unseren Lebensumständen ist entscheidend. Nimm eine neue Perspektive ein. Viertens, und vertraue auf einen gnädigen Gott. Einmal saß ich in einem Gottesdienst. Der Lobpreis hatte gerade begonnen und ich genoss die Musik. Und ich ließ mich fallen. Und mit einmal hatte ich einen Eindruck. Ich sah mich in einem großen Raum, groß und hoch. Und dieser Raum hatte einen Fehler. In diesem Raum standen überall Säulen. Und ein Mann kam auf mich zu, lachte mich an und sagte, komm Bertolt, lass uns tanzen. Und ich sagte, nein, das geht nicht. Er sagte, warum nicht? Ich sagte, die Säulen sind da im Weg. Und dann sagte der Mann lachend, dann lass uns um die Säulen herum tanzen. Und ich sagte, das finde ich doof. Die Säulen müssen weg. Kannst du die Säulen wegmachen? Und dann kam der Mann auf mich zu und sagte sehr ernst, Bertolt, ich kann die Säulen in deinem Leben nicht wegnehmen. Denn jede Säule steht für eine deiner Schwächen. Jede Säule steht für eine deiner Schwächen. Wenn ich sie dir nehme, dann wird alles zusammenbrechen. Mich hat dieser Eindruck sehr beeindruckt, wie ein Eindruck eben ist. Er hat mich umgehauen. Bis dahin dachte ich eigentlich immer, dass meine Stärken mein Leben tragen. Aber das war ein Irrtum. Richtigerweise sind es meine Schwächen. Meine Schwächen dürfen sein. Schwächen dürfen sein. Dadurch werden sie nicht gut. Aber sie dürfen sein. Denn in meinen Schwächen komme ich zu Gott und nicht in meiner Stärke. Es ist doch immer unsere Schwachheit, die uns zu Gott treibt und nicht unser Erfolg und unsere Stärken. Ja, sie dürfen sein, die Fehler, die Schwächen und unser Versagen. Gnade und Versöhnung heißt, es darf sein. Wie war das eben? Darf Sucht sein? Darf ein Fehltritt sein? Darf ein Betrug sein? Darf ein Gott am Kreuz verrecken? Fragen wir Petrus, dann sagt er nein und zieht das Schwert. Fragen wir Jesus, dann heißt die Antwort ja. Und er geht ans Kreuz und daraus entsteht Heil. Gottes Antwort entzieht sich unserer Wenn-Dann-Erfolgslogik. Gott verweigert sich kategorisch unserem dualen Denken. Bei ihm gibt es ein Sowohl als auch. Sowohl die Schwäche als auch die Barmherzigkeit. Sowohl der Fehler als auch die Gnade. Sowohl der Tod als auch das Leben. Und dafür steht Tod und Auferstehung, Kreuz und Auferstehung. Gott lässt den Mangel zu. Nicht immer, aber manchmal schon. Das ist der Unterschied zwischen göttlicher Vollkommenheit und menschlicher Perfektion. Und Leas Leben ist ein Beispiel göttlicher Genialität. Nicht ihre Pläne und ihre Disziplin sind entscheidend gewesen, sondern dass sie es zulässt, dass etwas an ihr geschieht. Dadurch zerbrechen zwar ihre scheinbar richtigen Lebenskonzepte, aber letztlich findet sie zu sich selbst, zu ihrer wahren Identität und wird zu einer Frau, wie sie schon immer vor Gott war. Aber erst dann und erst dann wird Juda geboren. Dadurch wird die Grundlage für das Heil der gesamten Menschheit gelegt. Aus der persönlichen Versöhnung entsteht die Versöhnung für uns alle. Denn sie ist die Ur, ich weiß nicht wie viel Ur, Oma von Jesus. Das ist wahrlich göttlich. Die Freiheit beginnt, das Elend hört auf, anders als wir gedacht hatten. Aber es hört auf. Und wenn du das auch willst, dann kann das in deinem Leben geschehen. Und ich finde, heute ist ein guter Tag, damit anzufangen.